Der Politikgeflüster Podcast.
Für viele in der EU besteht die Antwort auf Europas Migrationsprobleme aus Metall und Stacheldraht. Und deshalb stehen inzwischen schon einige Zäune an den Außengrenzen in Polen, in Ungarn oder auch wie hier in Griechenland. Doch auch die halten viele Menschen nicht davon ab, diese Grenzen zu überwinden und ihr Leben zu riskieren.
Sie haben einen Plan vorgelegt für eine Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik. Ein Punkt in diesem Plan: Zäune an den EU-Außengrenzen. Ist Donald Trump jetzt das Vorbild?
Definitiv nicht, weil wir als Europäer ja in den letzten Jahren beeindruckend gezeigt haben, übrigens auch wir Bayern, dass wir leistungsfähig sind, dass wir hilfsbereit sind. In den Jugoslawienkriegen fast 1 Million Menschen aufgenommen. In Syrien damals, in den 15, 16er Jahren, dieses letzten Jahrzehnts haben wir über 1 Million in Deutschland aufgenommen. Und jetzt sind 8 Millionen Ukrainer nach Europa gekommen, wo ganz Europa Solidarität gezeigt hat. Das heißt, wir helfen, wir unterstützen. Das ist unsere DNA, die ist auch richtig. Aber andererseits müssen wir dafür sorgen, um die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten, das zu akzeptieren und das mitzutragen.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Menschen können gerne zu uns nach Europa kommen, zum Orangenpflücken oder um sich auf dem Markusplatz in Venedig von Tauben zuscheißen zu lassen oder sich in Ischgl auf dem Herrenklo der Schatzibar mit nur einem Zungenkuss gleich 3 verschiedene Corona-Mutanten in die Lunge zu saugen. Dafür dürfen Menschen gerne nach Europa kommen. Aber wenn jetzt auf einmal jeder wegen Freiheit, Würde und Rechten kommen möchte, ne, dann machen wir zu.
Schutz der Außengrenzen.
Die Außengrenzen der Europäischen Union zu schützen.
Gemeinsam unsere Außengrenzen zu schützen.
So ein bisschen kriegt man so Gänsehaut, wenn man Herrn Aiwanger sprechen hört in diesem Intro. Und gleichzeitig fand ich die Zusammenstellung ganz interessant, denn wie ihr mitbekommen habt, ist das Thema Migration gerade in Europa durch den aktuellen Beschlüsse, die aktuellen Pläne, ja, brisanter denn je. Und gleichzeitig stellt man sich seit Jahren die Frage, wie kann denn eine geeignete, eine gute EU-Migrationspolitik aussehen. Tja, und das sind genau die Fragen, die wir uns heute zuwenden wollen. Und damit herzlich willkommen zur 3. Ausgabe unserer Sommerreihe. Wir schauen ja auf die EU und stellen uns die Frage EU Quo Vadis. Und in dieser Ausgabe, mitten im Sommer quasi zur Halbzeit, ja, blicken wir aufs Thema Migration. Und wie gerade schon angekündigt, ist das ein Thema, was spätestens durch den aktuellen Asylkompromiss, wie er von der Presse jeweils bezeichnet wird, von besonderer Bedeutung ist, weil man das Gefühl bekommt, das, was gerade von Jan Böhmermann zu hören war, da ging es um Frontex, ja, das war vielleicht nur der Anfang. Es kann noch schlimmer sein oder extremer sein. Und die Frage, wie sieht eine gute Migrationspolitik aus, ist damit von größerer Brisanz. Und all diese Fragen, was macht die EU eigentlich in dem Bereich, was macht sie vielleicht richtig, wenn sie was richtig macht, was macht sie falsch und wie kann das aussehen, die wollen wir uns heute anschauen. Ja, und war es so ein bisschen Tradition ist seit der letzten Folge, wenn man das Tradition nennen darf, in diese Themen immer mit einer kleinen Eröffnungsfrage einzusteigen, die so ein bisschen bildlich ist, würde ich euch auch diesmal als Eröffnungsfrage die Idee stellen, wenn ihr an die EU und eine Migrationspolitik denkt, welches Bild, welches Symbol oder welches Lied habt ihr da im Ohr, im Blick, in den Augen? Und ich würde mal vorschlagen, dass HK auf alle Fälle beginnt. HK, leg los.
Ja, wunderbar. Also mir kam, als ich mich vorbereitet habe auf die Frage, nicht gleich was in den Sinn. Also bin ich ehrlich, ich habe gegoogelt. Tatsächlich kam dann ein Lied, das heißt Der Gastarbeiter. Und da geht es eigentlich darum, dass jemand darüber singt, wie seine Familie in ein fremdes Land eingewandert ist. Und über Geschmack lässt sich streiten. Ich persönlich mag das Lied jetzt nicht so, aber der Text ist sehr passend, finde ich. Also jeder, der sich das mal anhören möchte, kann das tun. Also da geht es halt darum, wie man irgendwie scheitert, obwohl man sich stets bemüht, irgendwo reinzupassen. Genau.
Da würde ich den Ball weiterspielen zu LB.
Ich habe mich heute mal nicht für ein Lied entschieden, sondern für ein Bild. Und zwar, ich weiß nicht, ob hier in den Titel der Titel etwas sagt, American Gothic, glaube war von Grant Wood. Es ist auf jeden Fall dieses Bild, wo dann der Mann und die Frau da stehen und der Mann hat so eine Mistgabel in der Hand. Und ich finde das Bild ganz gut bezogen auf die EU-Migrationspolitik, weil das so ein bisschen, du kannst vieles in dieses Bild reininterpretieren, du kannst was Positives reininterpretieren oder du kannst was Negatives hineininterpretieren. Und so ein bisschen fühlt sich auch bei dieser Migrationspolitik an, weil du hast teilweise also sozusagen Länder, die halt sagen, wir nehmen Leute auf, wir helfen hier, wir machen da. Und dann hast du wiederum Länder, die sagen, nö, nicht unser Problem, um es jetzt ganz, ganz doll auf die Spitze zu treiben. Deshalb finde ich dieses Bild eigentlich sehr passend dazu.
EN?
Ich wollte gerade schon sagen, ich bin vermutlich dann die Nächste.
Ja, genau.
Ich hoffe, dass es hier nicht zu laut ist. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ich konnte mich gerade nicht so wirklich entscheiden und habe mich einfach jetzt vielleicht nicht spezifisch auf die Politik bezogen, aber vor allem auf das Mindset, was wir Menschen und viele Menschen in der EU haben, für Wind of Change von den Scorpions entschieden, weil ich glaube, da kommt ein Laster. Nein, ein Motorrad. Schön, ist ja schön.
Solange es keiner ist mit egal. Migranten, ist alles gut. Du.
Ja, ich wohne hier bei einem Fußballplatz und die kommen immer mit ihren Rollern. Weil ich glaube, dass es noch einen sehr, sehr großen gesellschaftlichen Wandel gibt in der Migration. Wandel. Es muss einen gesellschaftlichen Wandel geben in den Köpfen der Menschen, dass Migration auch wirklich, ich will nicht sagen, mehr akzeptiert wird, aber in den Köpfen der Menschen ein bisschen mehr manifestiert wird. Vor allem gerade der Gedanke von, wie würden die EU und unser Land ohne Migrantinnen und Migrantinnen aussehen. Dementsprechend dachte ich vielleicht irgendwie Wind of Change, wir brauchen so ein bisschen einen Wandel in den Köpfen der Menschen.
LZ, du kamst später dazu. Hast du auch eine Idee, was könnte ein Bild, ein Symbol oder ein Lied sein, was die EU-Migrationspolitik beschreibt?
Ganz ehrlich, nee, weil ich mir gerade erst das Dokument angeguckt habe, weil ich gerade rein bin. Ich habe wirklich gar keine Peilung. Aber ich würde vielleicht einfach auch das Bild, warten Sie kurz, ich muss überlegen. Ich bin noch ganz durch den Wind, ich bin super gestresst. Auf jeden Fall würde ich nehmen, dass es vielleicht selbstverständlich sein sollte, dass Migration passiert und dass es nicht so abweisend geschehen soll. Es ist jetzt zwar kein Bild, aber eine Äußerung dazu, wie ich dazu denke, weil das einfach mittlerweile normal ist, wir das auch brauchen und ich nicht verstehen kann, warum das so abwertend noch angesehen wird.
Ich finde, du könntest dafür ein Bild malen. Dann hast du nämlich dann eine perfekte Beschreibung schon dafür.
Ja, oder bei einer Bild-KI eingeben, so Mindfactory zum Beispiel, die macht ganz gute KIs daraus. Oder man nimmt vorhandenes, ich hätte so als Idee, das passt vielleicht auch zu dem, was du gesagt hast, LZ, es gibt seit Jahren, also es ist kein Bild, es ist eine Karikatur, aber seit Jahren zur EU-Migration immer die gleiche Karikatur oder eine sehr ähnliche, nämlich immer die EU als Burg, immer. Also eine Burg, die nach außen ihre Grenzen hochzieht, das ist schon die älteste Karikatur, die man findet, aus den 80er Jahren dazu. Und die wird eigentlich immer wieder neu aufgefahren, die passt ja vielleicht zu dieser Abschottung relativ gut. Ja, bevor wir dann in das eigentliche Gespräch gehen und mal schauen, ob unsere Bilder und unsere Vorstellungen dazu passen, bin ich sehr froh, dass nach den letzten beiden Ausgaben, wo er gefehlt hat, er heute frisch erholt und frisch therapiert bei uns ist. Hallo Hans.
Hallo. Frischtherapie.
Ja, das klang jetzt irgendwie doof, habe ich dann auch gedacht. Also die aus der Psychotherapie kommen, Hans, so meine ich es natürlich nicht, sondern körperlich therapiert. Ja. Hans, hättest du eine Idee, was du da Bild, Symbol, Liedtechnisch sagen könntest?
Ja, ich würde mich direkt an das anschließen, was du gesagt hast, Pia, denn das Wortbild für die Burg ist die Festung Europa. Und das ist leider in seiner ganzen Grauenhaftigkeit, ist das einfach wahr. Denn eine Festung ist etwas, ein Bauwerk, wo man denkt, man müsse sich verteidigen gegen einen anstürmenden Feind. Und wer ist der Feind? Gegen wen muss Europa sich verteidigen und warum eigentlich? Und ich fürchte, dieses Bild der Festung Europa als Begriff ist in sehr vielen Köpfen drin, und zwar sowohl von Politikern als auch von Bürgern.
Ja, also die Burg-Abschottung zieht sich durch. Wir werden mal schauen, was es damit auf sich hat. Und sind sehr dankbar, dass wir das Gespräch heute und den Blick auf die EU-Migrationspolitik, meine Güte, nicht alleine führen müssen, sondern dass wir dafür einen kompetenten Gesprächspartner gewinnen konnten. Denn bei uns heute zu Gast ist Herr Oltmar. Hallo, Herr Oltmar.
Hallo, ich hätte fast meinen Einsatz verpasst.
Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Vielleicht sagen Sie mal was kurz über sich. Wer sind Sie eigentlich? Warum sind Sie da genau der geeignete Gesprächspartner zu diesem Thema?
Gut, ob ich tatsächlich der geeignete Gesprächspartner bin, das wird sich erweisen, im Zweifelsfall im Zuge der Diskussion. Mein Name ist Jochen Oltmer von der Universität Osnabrück, ganz im Westen der Republik gelegen, arbeite dort am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien, langer Name, kurz IMIS. Dieses Institut für Migrationsforschung gibt es seit 1990, also schon ziemlich lange. Ziemlich lange insbesondere deshalb, weil es so etwas wie Migrationsforschung in Europa noch gar nicht so sehr lange gibt. Dieser Begriff Migration und eben auch diese Perspektive Migrationsforschung bildet sich erst in den 1980er Jahren heraus. Das heißt also, in dieser Aufbruchphase von so etwas wie Migrationsforschung etabliert sich dann eben auch dieses Institut. Und wir beschäftigen uns mit unter anderem dann eben auch Aspekten von EU-Migrationspolitik, überhaupt Migrationsbewegung in Europa, nach Europa, und das sowohl für aktuelle Zusammenhänge als eben auch für die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und Jahrhunderte. Vielleicht erstmal so viel.
Jetzt muss ich natürlich Ihnen auch, EN, dippst du mir die eine Frage noch schnell, dann kannst du gleich, oder?
Auf jeden Fall.
Danke. Jetzt muss ich Ihnen die Frage natürlich auch stellen. Alle haben irgendwie Bild, Lied, irgendeine Assoziation benannt. Würden Sie denn unserem Festungsbeispiel folgen oder hätten Sie ein besseres Bild oder ein besseres Lied im Blick, was die EU-Migrationspolitik beschreiben würde?
Ja, also Wissenschaft hat ja die Funktion zu differenzieren und in diesem Zusammenhang ist es dann immer ausgesprochen schwierig, so etwas Kompliziertes wie Migrationspolitik, auch EU-Migrationspolitik, gewissermaßen auf ein Bild oder auf einen Begriff zu ziehen. Ich hätte durchaus auch etwas genommen, was in Richtung auf eine Grenze geht. Wir wissen ja, Grenze sind Schleusen, aber Schleusen zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie sowohl aufgemacht als auch zugemacht werden können. Und wenn wir uns mit EU-Migrationspolitik in einem größeren Zusammenhang auseinandersetzen, dann geht es ja auch um so etwas wie Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union. Und diese Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union ist ja nicht einfach da, nicht einfach irgendwie zufälligerweise gekommen, sondern ist über viele Jahrzehnte auch gemacht worden. Und von daher scheint mir eine Perspektive zu sagen, okay, wir haben Grenzen, wir haben natürlich Grenzzäune, aber wir haben eben im Kontext der europäischen Geschichte der vergangenen Jahrzehnte auch den Abbau von Grenzen und Grenzzäunen erlebt. Und das ist in gewisser Weise eine Medaille, vielleicht eben auch die eine Seite der Medaille, die gerade beschrieben worden ist mit dem Begriff Festung Europa. Also wir haben beides. Wir haben sowohl den Abbau von Grenzen als auch den Aufbau von Grenzen. Und das macht in gewisser Weise eben europäische Migrationspolitik aus.
Okay, ich habe am Anfang erstmal gar nicht so wirklich eine fachliche Frage, sondern eher eine persönliche Frage. Wieso haben Sie persönlich sich so dafür entschieden, in dem Feld zu etablieren und darin zu forschen? Also was ist Ihre persönliche Motivation? Das würde mich total interessieren.
Also der erste Punkt, wie ich überhaupt zur Migrationsforschung gekommen bin, ich hatte gerade berichtet, das ist ja eine relativ junge Forschungsrichtung, ich habe eine Stelle bekommen. Und zwar in diesem Feld der Migrationsforschung, habe mich dann in diesem Zusammenhang zunehmend stärker mit dem Thema, das ist aber in der Tat schon mehr als 30 Jahre her, man sieht es, bin jetzt nicht mehr jüngeren Datums, habe mich dann zunehmend stärker mit diesem Thema auseinandergesetzt, insbesondere mit Aspekten der Migrationsgeschichte über die vergangenen Jahrhunderte hinweg auf deutscher, europäischer, globaler Ebene. Und man merkt dann sehr schnell, dass es ein überaus facettenreiches Thema ist. Also man, um es flapsig zu formulieren, man lernt nie aus. Man hat ständig mit neuen Phänomenen zu tun und dieses Thema Migration ist mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten von Wirtschaft, von Sozialem, von Politik, von Kultur verbunden, sodass man ständig neue Bezüge herstellen kann. Also man hat nie den Eindruck, irgendwo an Grenzen gewissermaßen der Erkenntnis zu gelangen. Und das fand ich und finde ich weiterhin sehr spannend. Und so bin ich nach Jahrzehnten, nicht zuletzt auch deshalb, weil es eine sehr starke Nachfrage gewissermaßen zu diesem Thema Migration gibt, bei diesem Thema auch geblieben.
Jetzt könnte man diese ganze Diskussion oder die Frage, die wir uns anschauen wollen, heute natürlich irgendwie historisch beginnen. Das macht eigentlich auch Sinn. Ich weiß aber nicht, ob aufgrund der Aktualität, und ich habe diesen Asylkompromiss ja schon genannt, das nicht fatal wäre. Deshalb würde ich es vielleicht andersrum probieren. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz abholen, also auch die HörerInnen abholen, was quasi dieser Kompromiss ist, den man da geschlossen hat. Und damit verbunden so ein bisschen gleich meine Anfangsfrage, ist dieser Kompromiss jetzt ein Beispiel, also steht das quasi symbolisch auch für die Politik der EU der letzten Jahre, oder hat sich da irgendetwas verändert?
Ja, also was den Kompromiss selbst angeht, muss man, glaube ich, erstmal betonen, das ist ja noch nichts, was wirklich fest gezimmert ist, sondern wir haben eine Situation, dass die Innenminister der jeweiligen EU-Staaten zusammengekommen sind, diesen Kompromiss geschlossen haben. Und wir sehen ja vor dem Hintergrund auch der Ereignisse der vergangenen Tage bzw. Wochen, dass dieser Kompromiss weiter diskutiert wird. Er wird innenpolitisch diskutiert, er wird auf der Ebene der EU diskutiert und er muss noch diskutiert werden mit dem Europäischen Parlament. Also es steht zu erwarten, dass es hier noch mancherlei Veränderungen gibt. Das scheint mir eine wichtige Perspektive zu sein in dem Zusammenhang, weil immer wieder auch der Eindruck vermittelt wird, das sei jetzt alles festgezurrt. Die zweite Perspektive, was ist da ganz konkret beschlossen worden? Es sind sehr viele unterschiedliche Facetten. Wichtig vor allen Dingen in diesem Zusammenhang ist zunächst einmal, dass eine Einigung passiert ist in Hinsicht auf Asylverfahren oder überhaupt zunächst einmal Verfahren der Auseinandersetzung mit Asylanträgen an europäischen Grenzen. Und diese Asylverfahren, diese Verfahren sollen stattfinden in, nennen wir es mal, Lager an europäischen Grenzen, die eben auch dadurch gekennzeichnet sind, dass es eine ganz spezifische rechtliche Konstruktion gibt, nämlich die Konstruktion einer, die Fiktion einer Nicht-Einreise. Es wird davon ausgegangen, es kommen Menschen nach Europa, meinetwegen nach Italien, landen irgendwo an der Küste, sie werden in solch ein Lager gepackt. Und es wird davon ausgegangen, vor dem Hintergrund dieser Fiktion der Nicht-Einreise, dass sie gar nicht auf italienischem oder auf europäischem Territorium sind. Sie sind gewissermaßen in so einem Nichtraum. Dort befinden sie sich und weil sie in einem Nichtraum sich befinden, gelten eben auch die europäischen Rechte nicht. Das heißt, es ist eine ganz spezifische Konstruktion, die wir kennen und zwar schon seit langem, seit fast 30 Jahren im Zusammenhang des sogenannten Flughafenverfahrens. Da kann man sich das ja auch durchaus bildlich vorstellen, Frankfurter Flughafen, wenn dort jemand ankommt und sagt, er möchte gern Asyl beantragen, dann bleibt er in der internationalen Zone des Flughafens und solange er in diesem spezifischen Raum des Flughafens bleibt, gelten eben spezifische nationale oder auch internationale Rechte nicht für ihn. Und das hat Folgen natürlich, weil viele Rechte, die es gibt, beispielsweise in Hinsicht auf die Frage, inwieweit man Gerichte anrufen kann, inwieweit man Verwaltungsgerichte beispielsweise anrufen kann, wenn der eigene Asylantrag abgelehnt worden ist, dass diese Rechte in dieser spezifischen Situation nicht gelten. So, und dass diese spezifischen Formen der Lagerunterbringung sollen dazu führen, dass zunächst einmal eine Vorprüfung passiert in Hinsicht auf die Frage, kommen Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, haben sie sogenannte sichere Drittstaaten durchlaufen? Und das heißt ganz konkret, können sie vor dem Hintergrund dieser Perspektive sichere Herkunftsstaaten bzw. sichere Drittstaaten zurückgeschoben werden in diese Staaten, sodass gar kein eigentliches Asylverfahren durchgeführt werden soll. Das ist ein Element. Ein zweites Element, das in diesem Zusammenhang wichtig ist für das, was dort abgesprochen worden ist, ist eben die Perspektive einer Verteilung innerhalb von Europa, innerhalb der Europäischen Union. Das wird immer wieder als ein ganz wesentliches Element verkauft, dieses Kompromisses. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass damit nicht gemeint ist, dass alle Menschen, die in irgendeiner Weise einen Asylanspruch in der Europäischen Union haben, dann verteilt werden, sondern es gilt für 30.000, also für einen ganz kleinen Anteil, sodass eine echte Perspektive der Verteilung von Asylsuchenden über die Europäische Union in diesem Zusammenhang nicht existiert. Das zentrale Element ist tatsächlich das eher der Abschreckung, des Versuchs mithilfe eben dieser Einrichtung an den europäischen Grenzen einen Beitrag dazu zu leisten, dass möglichst wenig, auf jeden Fall deutlich weniger Menschen in die Europäische Union kommen.
Jetzt hat man das Gefühl, wenn man das hört, korrigieren Sie mich, wenn es Ihnen anders geht, wenn ich von Lagern höre, also ist ja mein deutsches Geschichtsbewusstsein sofort und schreit förmlich danach, wenn ich danach gelesen habe, Sie haben ja gesagt, diese Prüfung in diesen Lagern findet statt, im Sinne, dass es ein sicheres Herkunftsland ist. Ich habe auch was von Quoten gelesen, wenn Quoten erfüllt sind irgendwie. Ist das nicht eigentlich, überspitzt gesagt, inhumaner, wie es überhaupt nicht sein kann?
Ja, gut. Also wir haben natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ein ganz spezifisches Bild von Lagern. In den entsprechenden Dokumenten ist natürlich nicht von Lager die Rede, sondern da ist von Einrichtungen die Rede. Und wir haben ja auch eine ganz besondere Situation in der Bundesrepublik. Erstaunlicherweise darf ja dieser Begriff des Lagers für solche Einrichtungen auch gar nicht verwendet werden. Es gibt einen entsprechenden Erlass, ich glaube von 1984, in dem gesagt wird, der ganz offiziell für bundesdeutsche Behörden, der Begriff Lager ist nicht mehr zu verwenden. Wir reden jetzt zukünftig über Unterbringungseinrichtungen. Nennen wir es meinetwegen Unterbringungseinrichtung. Darüber lässt sich füglich streiten. Wichtig in diesem Zusammenhang scheint mir vor allen Dingen eine Perspektive zu sein, dass bislang ja solche Einrichtungen durchaus schon existieren. Sie haben meistens unter dem Begriff des Hotspots in Italien beziehungsweise auch in Griechenland schon eine entsprechende Geschichte. Und die Geschichte ist eben die, dass in der Regel diese Lager im Sinne der jeweiligen Ziele, die dort formuliert worden sind, nicht funktionierten. Das heißt also, die Vorstellung, es sind Einrichtungen, in denen Menschen hineingehen, ein Verfahren durchlaufen wird, in relativ kurzer Zeit entschieden wird, bleiben oder zurückschicken, diese Perspektive hat sich nicht einlösen lassen. Meistens bleiben die Menschen deutlich länger, zum Teil über viele Jahre hinweg in diesen Einrichtungen. Wir kennen das aus dem Kontext insbesondere griechischer Einrichtungen dieser Art, in denen Menschen in großer Zahl zum guten Teil unter prekären Bedingungen leben müssen und eben diese grundlegende Perspektive des Entscheidens gewissermaßen in einer spezifischen Situation sich nicht ausmachen lässt. Es bleibt bei einer Internierung in gewisser Weise.
Nun war ja die Frage vorhin, die haben Sie jetzt ausgeblendet, ich glaube aber völlig okay, weil Sie uns ja sehr ausführlich den Kompromiss dargestellt haben, wenn man ihn so nennen darf. Ist das jetzt beispielhaft der aktuelle Kompromiss für die EU-Migrationspolitik der letzten Jahre, wenn man auch an Dublin III oder die Aussetzung von Dublin III nicht Beachtung denkt und über die Streitigkeiten, ist das also beispielhaft dafür oder ist das nochmal eine Verschärfung? Wie würden Sie quasi das so im Kontext der letzten Jahre beschreiben und können gerne, wenn Sie wollen, so auf so ein paar Etappen oder Ziele eingehen der letzten Jahre, was so schlagwortartig von mir ja gerade schon mal versucht wurde?
Ja, ich denke, man kann schon davon sprechen, dass es beispielhaft ist. Also was auffällt, ist ja, dass diese Diskussion alles andere als neu ist. Faktisch wird sie seit 30 Jahren geführt. Und was eben auch auffällt in diesem Zusammenhang ist, dass sich insgesamt relativ wenig bewegt. Also man hat schon den Eindruck, dass es eher so eine Art zirkuläre Diskussion ist. Also wenn ich die jeweiligen Debatten mir anschaue, auch die aktuellen Debatten mir anschaue, dann habe ich immer den Eindruck, okay, die Begriffe und die Konzepte, die Ideen, die in diesem Zusammenhang formuliert werden, die kommen mir doch sehr bekannt vor. Also eine Perspektive, wie sie zuletzt auch diskutiert worden ist, dass zunehmend stärker Asylanträge bearbeitet werden sollen außerhalb Europas, also ganz explizit auch jenseits der europäischen Grenzen, beispielsweise in Nordafrika. Diese Idee, die gibt es seit mehr als 20 Jahren. Sie kommt immer wieder hoch, immer wieder zeigt sich beispielsweise, dass diese Idee nicht praktikabel ist, allein deshalb nicht praktikabel ist, vor dem Hintergrund auch ganz unabhängig von Diskussionen rechtlicher Art, weil sich einfach schlichtweg keine Staaten finden. Und da ist dann Ägypten in der Diskussion oder Tunesien in der Diskussion, die so etwas machen wollen. Aus guten Gründen wollen diese nordafrikanischen Staaten beispielsweise solche Untersuchungen, solche Asyluntersuchungen nicht durchführen, weil sie damit in nicht unerheblichem Maße belastet sind. Also von daher, das sind immer wieder Diskussionen, die schon relativ alt sind. Und was mir auch auffällt in diesem Zusammenhang, ist immer wieder, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Gipfel, also der Sonderveranstaltung gewissermaßen, sehr groß war und eher noch zuzunehmen scheint. Also wir haben in den vergangenen x Jahren immer wieder erlebt, dass das Thema Asyl im Rahmen von EU-Gipfeln der Staats- und Regierungschefs, der Innenministerinnen und Innenminister bearbeitet wird, genauso wie in der Bundesrepublik, ja seit Jahren immer wieder in Sondergipfeln zwischen Bundesebene und Länderebene dieses Thema diskutiert wird. Was heißt das? Das heißt doch, dass es offensichtlich keine regulären Wege der Bearbeitung dieses Themas gibt, sondern dass es immer wieder gewissermaßen als Ausnahmeerscheinung aufgeführt wird, als Ausnahmeerscheinung verstanden wird und eben im Kontext von Sonderregelungen, von Sonderveranstaltungen bearbeitet wird. Obwohl wir ja wissen, alle wissen, dass so etwas wie Flucht es immer schon gegeben hat. Die heiligen Texte des Christentums, des Islam, des Judentums sind voll seit Jahrtausenden gewissermaßen mit Hinweisen auf so etwas wie Flucht, Vertreibung. Und wir können doch nicht davon ausgehen, dass solche offensichtlich seit ewigen Zeiten bestehenden Phänomene wie Flucht, wie Vertreibung, dann mit Hilfe von Sondermaßnahmen, von Gipfelveranstaltungen, die sich gewissermaßen immer wiederholen, immer schneller auf den Weg gebracht werden müssen, in immer kürzeren Abständen auf den Weg gebracht werden müssen, gelöst werden können.
Ich möchte da direkt an das anknüpfen, was Sie gesagt haben. Da haben nämlich gerade wir Deutschen historisch gesehen eine Menge Geschichtsblindheit. Der Begriff Migration, jetzt kommt das große Latinum zum Vorschein, leitet sich ab von migrare, wandern. So, ist ja ein harmloser Begriff. Wann haben wir denn in Europa eine größere Wanderung erlebt? Das war die sogenannte Völkerwanderung vor 1700 bis 1500 Jahren. 200 Jahre lang sind unter dem Druck der Hunnen, die im heutigen Ungarn siedelten, sind germanische Stämme nach Westen und nach Süden in großer Zahl gewandert. Nach Spanien, nach Rom. Sie haben die dortige Kultur zum Teil zerstört. Also das, wenn wir uns heute in Deutschland beklagen darüber, dass wir einen kulturellen und überhaupt Ansturm von Menschen erleben, die unsere Lebensverhältnisse in Gefahr bringen, dann sollten wir mal nicht vergessen, dass exakt unsere Vorfahren das vor 1500 und 1700 Jahren in anderer Richtung genau so gemacht haben. Also die Italiener, wenn die Italiener auf Migration gucken und ein bisschen in die Geschichte reingucken, dann können die eigentlich nur sagen, ey, das war doch ihr Germanen, die damals sozusagen die Festung Italien oder die Festung Frankreich bedroht haben. Diesen Anteil von Geschichte, der, wie ich finde, zur Migrationsgeschichte, zu globalen und regionalen Wanderungs- und Siedlungsbewegungen einfach dazugehört, das blenden wir bei uns völlig aus. Und ich finde, das ist nicht nur eine Frage von Bildungswissen, sondern wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt, dann lernt man relativ schnell, dass es einfach zu einer globalen Normalität dazu gehört, dass Menschen, durch welche Gründe bewegt auch immer, in großer Zahl sich von ihren ursprünglichen Heimaten irgendwo anders hin in Bewegung setzen. Und diesen Normalfall, den muss man jeweils aktuell sozusagen runterdeklinieren und Lösungen finden. Also ein etwas jüngeres Beispiel der Geschichte in den Jahren des deutschen Faschismus waren vor allem die USA Ziel deutscher Migranten, jüdischer Flüchtlinge, die dorthin gezogen sind, weil sie keine andere Möglichkeit des Überlebens hatten vor Holocaust und faschistischen Verfolgungen. Und das deutsche Asylrecht, das immer noch relativ liberal ist im europäischen Kontext, gründet sich ja inhaltlich und historisch auch darauf. Und diese Dimensionen und Verankerungen und Fundamente, finde ich, dürfen wir einfach nicht vergessen. Und wenn Viktor Orban das vergessen möchte, er ist ja stolz drauf, dass Ungarn, historisch gesehen die Heimat der Hunnen, die die Völkerwanderung bewegt haben, jetzt sagt er, ich bin stolz drauf, dass wir das einzige Land in Europa sind, das migrantenfrei ist. Also da stehen die Dinge einfach auf den Kopf. Und ich weiß auch nicht, wie man sie ändert, aber wissen sollte man das zumindest.
Ich würde sogar noch ergänzen, Herr Oltmann, Sie können gleich. Das ist sogar, glaube ich, noch zwei weitere Dimensionen. Also die historische, die du gerade genannt hast. Dann hat es, glaube ich, eine alltagsbezogene. Also alle, ja, die meisten Gesellschaften in Europa haben, sind vom demografischen Wandel bedroht und sehen, was das bedeutet mit einer alternden Gesellschaft und sollten sich bewusst sein, dass ja auch Migration eine Chance sein kann. Wenn man sich Statistiken in Deutschland anguckt, sieht man ja auch, was erfolgreiche Migration bedeuten kann. Plus, und das habe ich in dieser Runde und an diesem Podcast schon mehrfach gesagt, ich finde es aber auch nochmal wichtig zu betonen, wenn wir über Europa sprechen heute, dann sollte man sich auch vor Augen führen, dass Europa eigentlich mal ursprünglich eine Wertegemeinschaft war. Und man hat das in diesem Intro so ein bisschen gehört am Ende, auch wenn sich Böhmermann darüber lustig macht, aber man singt quasi die Europahymne, Freiheit und Menschenwürde, und dann tritt man das mit Füßen, wenn es darum geht, wie geht man mit Migranten um und Menschen, die irgendwie einwandern wollen. Ich verweise hier aufs aktuelle Beispiel des Flüchtlingsboots, was da im Mittelmeer, ja, wie auch immer bekämpft wurde, genau, klar ist es ja nicht. Dann weiß man, wie absurd im Prinzip das ist. Also ich finde, es hat eine historische Dimension, die Hans dargestellt hat, es hat aber auch eine ganz klar alltagsbezogene und wertorientierte. Und das passt ja dann vielleicht auch zu dem, was dargestellt worden ist. Herr Oltmann, Sie können gerne reagieren und dann nähern.
Ja, gut. Ich würde in dem Zusammenhang gern auch mal differenzieren. Wir haben jetzt das Thema Asyl stark gemacht. Wir haben in diesem Zusammenhang über den Asylkompromiss, meinetwegen, wie man ihn auch immer nennen will und mag, diskutiert. Aber ich denke, es ist ja wichtig, sich vor Augen zu führen, dass dieser Gegenstand Migration viel weiter zu fassen ist, als nur bezogen auf das Thema Asyl. Also wenn man sich die jeweiligen europäischen Statistiken, auch die Statistiken für die Bundesrepublik anschaut, dann sieht man, die Migrationsbewegungen haben große Dimensionen, die sich in Richtung Europa, in Richtung auf die Bundesrepublik bewegen. Davon ist ein geringer Teil, ein relativ geringer Teil, eine Bewegung, die einen Asylbezug hat. Tatsächlich ist das eben diejenigen, die am Ende über den Asylstatus in die Bundesrepublik beispielsweise gekommen sind, machen vielleicht 15 oder 20% derjenigen aus, die in den vergangenen Jahren in die Bundesrepublik insgesamt gekommen sind. Und wir sehen, Migration hat eine ganz große Bedeutung, eine sehr große Bedeutung für beispielsweise eine Geschichte wie eine sehr hohe Bedeutung für die Gesellschaft der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik Deutschland ist, das ist eine Information, die relativ wenig Menschen kennen, ist laut Statistiken der Vereinten Nationen, laut UN-Statistiken, das zweitgrößte Einwanderungsland der Welt. Nach den USA kommt die Bundesrepublik mit der zweithöchsten Einwanderungsrate überhaupt. Und das ist eine Dimension, die man in diesem Zusammenhang, glaube ich, im Blick behalten muss. Es ist ja keineswegs so, dass Bewegung in die Bundesrepublik unmöglich ist. Es gibt viele unterschiedliche Wege in die Bundesrepublik und man muss sehr genau schauen, was in diesem Zusammenhang an erwünschter Migration besteht und was als unerwünschte Migration eingeordnet wird. Und man muss sich sicherlich sehr intensiv dann auch mit der Frage auseinandersetzen, warum so stark in diesem Zusammenhang differenziert wird, warum es beispielsweise in der Bundesrepublik mehr als 80 verschiedene Aufenthaltszwecke gibt, vom Touristenvisum über den Studierendenstatus beispielsweise, über spezifische Möglichkeiten, über bestimmte Arbeitsverträge in die Bundesrepublik zu bekommen und warum an bestimmten Stellen eben ganz konkret diese Differenzierung so ausläuft, dass eben Bewegung verhindert wird, behindert wird oder eben auch verboten wird. Und das ist ein sehr komplizierter Zusammenhang. Wichtig scheint mir nochmal zu sein, wir haben es in sehr erheblichen, haben Sie auch deutlich gemacht, in sehr erheblichem Maße mit Migration zu tun. Wir müssen uns vor allen Dingen mit der Frage auseinandersetzen, wie kommt es eben in diesem Zusammenhang von Migration dazu, dass zum Teil in diesem Zusammenhang bei bestimmten Bewegungen oder bestimmten Bewegungen von Menschen aus bestimmten Regionen der Welt oder aus bestimmten sozialen Status eine Herstellung von Nähe gewissermaßen auszumachen ist, beziehungsweise von Distanz auszumachen ist, die dann dazu führt, dass bestimmte Bewegungen abgelehnt werden und bestimmte andere Bewegungen eben dann auch zugelassen werden.
Erna, erlaubst du ganz kurz nochmal eine Nachfrage? Ja, danke. Sie haben gerade gesprochen von erlaubter und nicht erlaubter Migration. Jetzt muss ich nochmal dazwischen grätschen. Was ist denn dann nicht erlaubte Migration? Weil wenn Sie jetzt zum Beispiel argumentieren über den die Anteil des Asyls in Europa und den prozentualen Anteil, dann darf man ja auch nicht verschweigen, dass der ja trotzdem ansteigt. Und wenn ich die statistischen Daten richtig lese, sagen die ja auch, Asyl wird erst dann als Asyl genehm dargestellt, wenn eben Asylstatus auch nachgewiesen worden ist. Das heißt, die Zahlen der Anträger sind ja viel größer. Jetzt wissen wir auch, dass sichere Drittländer Definitionssache sind. Wir denken daran, dass wir nach Afghanistan abgeschoben haben und. Deshalb meine Frage nochmal, was ist für Sie oder was ist dann in dieser Darstellung eine erwünschte und was ist eine nicht erwünschte Migration und woran lässt sich die formal gesehen messen? Weil ich glaube, das ist der Kasus Knacktus, wo dann diese Wertdiskussion nochmal neu aufkommt.
Naja, also das eine ist tatsächlich das Formale, also letztlich das Recht, das in diesem Zusammenhang belangvoll ist. Und wie gesagt, ich habe auf diese Aufenthaltszwecke verwiesen. Wenn Sie tatsächlich aus der Europäischen Union kommen und die Europäische Union ist groß, fast 500 Millionen Menschen, die in diesem Zusammenhang leben, dann ist die Möglichkeit, beispielsweise in die Bundesrepublik zu kommen oder in einen anderen EU-Staat zu kommen, in jedem Fall gegeben. Die Hürden, die es in diesem Kontext gibt, die sind relativ gering. Und es ist gewissermaßen noch relativ überraschend, warum es nicht viel mehr dieser EU-Binnenmigration gibt, als in den vergangenen Jahren auszumachen war. Wie gesagt, die Hürden sind relativ gering. Und dann gibt es eben viele, ja, gewissermaßen privilegierte Beziehungen zwischen Gesellschaften, die am Ende dazu führen, dass die Barrieren relativ gering sind. Das heißt, als US-Amerikanerin, als US-Amerikaner, als ein Mensch aus Kanada oder aus Japan, ist es relativ unproblematisch, in die Bundesrepublik zu kommen. Und dann gibt es eben Gesellschaften, bei denen grundsätzlich die Situation die ist, dass die Migration in die Bundesrepublik oder in die Europäische Union für problematisch, für gefährlich auch erachtet wird und die Chancen, an ein Visum beispielsweise heranzukommen, ausgesprochen gering sind. Und wenn Sie sich die Visumstatistiken anschauen, dann sehen Sie Menschen, die beispielsweise aus Subsahara-Afrika, also den Ländern südlich der Sahara kommen, ist ausgesprochen gering. Auch die Möglichkeit für Menschen etwa aus Afghanistan überhaupt an ein Visum heranzukommen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es keine konsularischen Vertretungen mehr gibt, ist ausgesprochen gering. Und auf diese Art und Weise, insbesondere über die Vergabe oder Nichtvergabe von Visa, wird am Ende gesteuert, wer in diesem Zusammenhang in die Europäische Union bzw. in die Bundesrepublik kommen darf oder eben nicht kommen darf. Und da sieht man dann sehr schnell, dass vieles in diesem Zusammenhang in gewisser Weise auch ungeschrieben ist und alleine beispielsweise auch durch überaus aufwendige, teure und langwierige Verwaltungsmaßnahmen wie die Vergabe von Visa es geschafft wird, Menschen zu sortieren in erwünscht und nicht erwünscht. So, und dann heißt es natürlich, sich mit der Frage zu beschäftigen, wieso kommt die bundesdeutsche Gesellschaft, und darum geht es ja am Ende, auf den Gedanken in diesem Zusammenhang auf diese Art und Weise zu sortieren. Wie kommt die bundesdeutsche Gesellschaft auf den Gedanken zu sagen, ja, okay, Menschen beispielsweise aus der Ukraine, die nehmen wir auf, da haben wir einen spezifischen Rechtsstatus, da gibt es eine große Bereitschaft zur Unterstützung. Bei Menschen aus anderen Gebieten der Welt, wie sie auch immer heißen mögen, nennen wir nochmal die Beispiele Afghanistan oder den Irak, da sind wir wesentlich vorsichtiger, wesentlich zurückhaltender. Wir sind in diesem Zusammenhang eher geneigt, Menschen, die über verschiedene Grenzen beispielsweise in die Bundesrepublik kommen, eher für eine Belastung zu halten, als für eine Bereicherung oder eher für etwas zu halten, was ein Sicherheitsrisiko darstellt oder was beispielsweise mit Kriminalität in Verbindung gebracht wird. So, und diese gesellschaftlichen Debatten sich anzuschauen und dann sich mit der Frage zu beschäftigen, wie kommt eine Gesellschaft dazu, so zu sortieren, das ist eine große, eine wichtige und für diesen ganzen Zusammenhang, den wir hier diskutieren, zentrale Frage.
Damit haben Sie sich gerade die Frage, die ich stellen wollte, selber gestellt quasi. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass Sie jetzt zum Ende gesagt haben, dass wir als Gesellschaft so sortieren, und das würde ich nicht unterschreiben, weil im Ende haben wir als, zumindest in meinem Umfeld, und es tut mir leid, es ist hier super stürmisch und super viele Autos fahren hier lang, ja gar nicht Gewalt auf der Ebene zu, in Anführungsstrichen, sortieren. Und es ist ja eher in anderen politischen Kreisen und Ebenen, die über uns stehen, passiert. Also wer verfügt denn überhaupt über dieses Unterscheiden und auf welcher Grundlage?
Also ich würde schon in diesem Zusammenhang argumentieren, dass wir es mit einer großen gesellschaftlichen Debatte unter Beteiligung sehr vieler unterschiedlich mächtiger Individuen, Organisationen zu tun haben. Sie sind ohne Zweifel unterschiedlich mächtig. Aber jetzt ausschließlich zu sagen, dass diese Entscheidung auf der Ebene von mehr oder minder irgendwo über allem schwebenden Regierungen passiert, das wäre aus meiner Sicht falsch. Also wenn wir uns die Debatten anschauen, dann sehen wir doch, man denke beispielsweise an die Diskussion 2015, dann sehen wir, 2015 hat es über eine relativ lange Zeit hinweg eine Situation gegeben, in der in der bundesdeutschen Gesellschaft insgesamt mehrheitlich die Vorstellung verbreitet war, Menschen, die aus Syrien kommen, die sind in jedem Fall hilfsbedürftig, unterstützungsbedürftig. Ihre Bewegung in Richtung auf Europa, in Richtung auf Deutschland ist legitim. Und wir sehen, dass über Monate hinweg diese Perspektive eine hohe Bedeutung hatte. Erst im Herbst 2015 hinein kommen zunehmend stärker kritische Stimmen in einer sehr breiten bundesdeutschen gesellschaftlichen Diskussion auf, die dann immer stärker, ich habe die Stichworte eben schon genannt, ausgerichtet sind auf so etwas wie Vorstellungen über Kriminalitätsbelastung, Terrorismus und so weiter und so fort. Und da ist es eben... Ja, da ist es eben nicht so, wenn ich das ganz kurz den Satz zu Ende bringe.
Ja, na klar.
Da ist es eben nicht so, dass Sie sagen können, okay, da ist die Regierung, sondern da sind sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen, sind Ehrenamtliche, die ganz konkret eben diese große gesellschaftliche Debatte mitbestimmen.
Sind es kritische Stimmen oder sind es rassistische Stimmen? Weil auf welcher Grundlage wird das denn argumentiert? Also mit dieser Kriminalitätsvermutung, USW, wird ja meistens auf Grundlage von Einzelbeispielen über einen Kamm geschert. Und das ist dann ja wieder Rassismus. Also ist es jetzt kritisches Hinterfragen? Warum heben Sie Ihren Finger?
Ich würde noch kurz ergänzen, das passt dazu, was du gesagt hast. Also wenn man davon ausgeht, dass irgendwie die Gesellschaft das mittragen soll, dann kann man Statistiken sich angucken, die eigentlich ein sehr positives Bild zeichnen. Also Bertelsmann-Stiftung 2021, demnach gehen 66% an, dass die Chancen von Migration im Vordergrund stehen und Zuwanderung leichter gemacht werden sollte. 67% stimmen der Aussage zu, dass Zuwanderung viel mehr gefördert werden müsste. Also diese Aussage, dass es keine positive Stimmung gibt, gibt es nicht. Also zumindest nicht der Statistik zu glauben. Ich würde mal das von EN vielleicht eher umdrehen und würde sagen, ist nicht die Angst vor dem Rechtspopulismus, die Angst davor, die rechten Kräfte in Europa zu stark Futter zu geben, so groß, dass man am Ende solche Beschlüsse fasst. Also die Angst vor dem rechten Feind ist hier nicht viel zu groß.
Ich tut mir leid, dass ich an der Stelle wieder sagen muss, wir müssen differenzieren. Die zweitgrößte Einwanderungsgruppe in der Bundesrepublik Deutschland sind Menschen aus Polen. Kein Mensch oder kaum ein Mensch in der Bundesrepublik führt Diskussionen über die Frage, inwieweit eine Migration aus Polen als problematisch angesehen wird, als Belastung angesehen wird. Natürlich, wir hatten in den 1990er Jahren, Anfang der 2000er Jahre eine sehr intensive Diskussion über eben polnische Einwanderung mit ganz vielen und nennen wir es ganz konkret auch rassistischen Bildern, die darauf ausgerichtet waren, eben Elemente von Kriminalität in den Vordergrund zu heben, darauf hinzuweisen, dass eben die polnischen Migrantinnen und Migranten unsere Autos klauen und so weiter und so fort. Aber erstaunlicherweise vor dem Hintergrund dieser Diskussion muss man sagen, Von denen ist so gut wie nichts, aber auch gar nichts übrig geblieben. Und wir haben solche Diskussionen immer wieder geführt. Denken Sie beispielsweise an die Diskussion, die wirklich sehr weite und breite Diskussion 2013 über Menschen aus Rumänien und Bulgarien in der Bundesrepublik, die eben als riesiges Problem, als Belastung, der Hinweis auf den sogenannten Sozialtourismus und so weiter und so fort, der in diesem Zusammenhang bemüht wurde, markiert worden sind. Auch diese Diskussion gibt es inzwischen nicht mehr. Also wir müssen uns in diesem Zusammenhang im Klaren darüber sein, dass, und da stimme ich Ihnen sehr zu, dass zum Teil einzelne Elemente, bestimmte Zuschreibungen, bestimmte Bedeutungsaufladungen in Bezug auf einzelne Bewegungen, die auszumachen sind, als entscheidend sich erweisen für die Sicht auf einzelne Bewegungen. Wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, dass es sich auf einzelne Bewegungen dann fokussiert, die dann sehr, sehr breit diskutiert werden. Wie gesagt, wir haben so gut wie keine Diskussion über den größten Teil der Migration in die Bundesrepublik, nämlich die, die aus anderen europäischen Staaten kommt. Aber wir haben eine massive Diskussion im Blick auf relativ geringe Zahlen, die in Richtung auf die Bundesrepublik unterwegs sind und die meistens mit der Perspektive Asyl in Verbindung gebracht werden. Und wie gesagt, ich muss dann wieder am Ende die Frage stellen, warum ist das so? Warum wird in der bundesdeutschen Gesellschaft in dieser Art und Weise diskutiert? Und da kommen natürlich Perspektiven hervor, die wir alle kennen. Wir haben eine Konstellation, über die man ganz kurz sprechen kann. Also wir haben über beispielsweise ja sehr unterschiedliche Begriffe, die in diesem Zusammenhang verwendet werden. Wir haben die Situation, dass seit ein paar Jahren Menschen, die um Asyl nachsuchen, meistens in politischen Debatten, in medialen Diskussionen als illegale Migranten bezeichnet werden und nicht mehr als Schutzsuchende oder nicht als Schutzsuchende, nicht als Geflüchtete, als Flüchtlinge, als Asylsuchende. Und alleine solche Verschiebungen von Begriffen deuten darauf hin, dass wir es mit einer Konstellation zu tun haben, in der zunehmend stärker bestimmte Bewegungen dann als kritisch markiert werden.
Hans, willst du erstmal?
Ja, ich möchte, also es passt eigentlich da ganz gut hin. Es verschieben sich ja auch Diskurse in absurder Weise. Das ist keine 20 Jahre her, da hatten wir in Deutschland die sogenannte Visa-Affäre. Da wäre der damalige Außenminister Joschka Fischer fast darüber gestürzt. Und der Hintergrund war, der Vorwurf war, dass in einer Botschaft sozusagen illegal Visa für Deutschland in großer Zahl gegen Schmiergeld und so weiter ausgegeben worden. Das war die deutsche Botschaft in Kiew. Also die Ukraine war vor 20 Jahren, war das der Hort des Bösen, wo illegale Migranten versucht haben, die deutschen Sozialsysteme zu entern. Und jetzt haben wir natürlich durch die Situation des Angriffskrieges, haben sich die Verhältnisse da fundamental verschoben, das ist schon klar. Aber einfach sich das zu vergegenwärtigen, und das gilt für, Sie haben das gesagt, für die Polen, für die Rumänen in ähnlicher Weise. Und wir sind uns dieser enormen Verschiebung innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte, wo wir alle auf einmal gar nicht mehr unserer Meinung sind, dieser Verschiebung sind und ihrer Ursachen sind wir uns wenig bewusst. Ein Hintergrund, den ich sehe, ist die simple Tatsache, Deutschland gehört zu den 20% der Weltbevölkerung, die über 80% des globalen Wohlstands verfügen und davon auch nicht ablassen möchten. Und es sind, und da mischt sich dann Fremdenfeindlichkeit, Fremdenangst, Rassismus, mischt sich mit der Befürchtung des Wohlstandsverlustes, sowohl bei den Besitzenden als auch bei denen, die in Deutschland zum, sagen wir, unteren Drittel der Gesellschaft gehören und die sagen, uns geht jetzt durch diese Fremden, die daherkommen, auch noch das Versprechen, dass wir an diesem Wohlstand teilhaben können, flöten. Und das ist eine extrem brisante, eine brisante Mischung. Die Angst vor dem tatsächlichen Wohlstandsverlust und die Angst davor, dass der versprochene, dass die versprochene Wohlstandsteilhabe nicht mehr erfüllt werden kann, das ergibt Mischungen, die dann Parteien wie die AfD und so weiter natürlich in einer gesellschaftlichen Polarisierung stützt. Und ich befürchte, und nun beobachte ich ja die Bundespolitik sozusagen beruflich dreimal die Woche, ein erheblicher Teil der Migrationspolitik, die auch von Bund und Ländern gemacht wird, findet statt immer mit einem Schielen mindestens eines Auges, vielleicht sogar anderthalb Augen, auf das, was da, wo man befürchtet, dass das die rechtspopulistischen und zum Teil protofaschistischen Parteien einfach befördert. Das spielt schon eine Rolle in den Entscheidungen der Politik. Und ich, Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin, möchte gerne Ministerpräsidentin von Hessen werden. So, das steht in ein paar Monaten an. Und ich befürchte, dass ein Teil der Entschiedenheit, die sie als Fachministerin in der Migrationspolitik an den Tag legt, nicht ganz frei ist von der Überlegung, was erhöht oder mindert meine Wahlchancen bei der Landtagswahl in Hessen. Und diese Dimensionen, wo relativ kurzfristige Impacts einfach eine Rolle spielen und der eigentlich notwendige zivilgesellschaftliche Diskurs, den Sie jetzt eben, Herr Rüttmer, auch nochmal sozusagen angemahnt haben, auch der Hinweis darauf, dass das Deutschland eben ein wahnsinnig migrationsreiches Land ist. In den 30er Jahren war ein Drittel der Bevölkerung des Ruhrgebietes polnischstämmig. Das waren die sogenannten Ruhrpolaken, so hieß das damals. Das waren Bergarbeiter, die dorthin geholt worden sind, wo es überhaupt keine Problematik war, die zu integrieren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als im Zuge der, ich sage es jetzt mal, europäischen Neuordnung, es große Flüchtlingsströme aus früher deutschen Gebieten, die dann inzwischen zu Polen, Sowjetunion und so weiter gab es Millionen von Flüchtlingen, die aus diesen Ostgebieten, in Anführungsstrichen, in den Westen Deutschlands rüber migriert sind. Und das gehört alles zur deutschen Geschichte. Und es wird einfach verdrängt aus sehr oberflächlichen, zum Teil nachvollziehbaren und trotzdem falschen Ängsten und Befürchtungen. Und ich sehe nicht, dass die Politik dem so notwendig, wie es wäre, eigentlich entgegensteuert. Und ob Wissenschaft da was machen kann, weiß ich nicht. Müssen Sie sagen können.
Ja. Also gut, ich würde Ihnen an mancherlei Hinsicht, ich hoffe, das ist erlaubt, widersprechen.
Ja, gern.
Denn auch gerade diese Beispiele, die Sie genannt haben, zeigen ja nochmal, wie intensiv in diesem Zusammenhang gesellschaftliche Diskussionen gelaufen sind. Das heißt also, die sogenannten Ruhrpolen sind erstens ja preußische Staatsangehörige gewesen. Das sind ja keine Menschen gewesen aus anderen Staaten. Sie hatten also politische Rechte, soziale Rechte und so weiter und so fort. Das war wesentlich für ihre Position. Sie sind aber in höchstem Maße angefeindet worden. Das heißt also, es war keineswegs so, dass sie mit freundlichen Gesten im Ruhrgebiet empfangen wurden, sondern sie blieben eine Gruppe, die in erheblichem Maße, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie katholisch waren, marginalisiert blieben. Und genau das können wir auch im Kontext der Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg beobachten. Hier sind Menschen, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit in aller Regel hatten, in Gebiete, in westlich gelegene Gebiete gekommen und eben auch zu einem sehr erheblichen Teil angefeindet worden und haben über lange, lange Zeit, zum Teil über Jahrzehnte hinweg, in sehr erheblichem Maße auch damit zu tun gehabt, dass sie sich als Fremde, als Nicht-Zugehörige verstanden haben, gesehen haben und dass sie eben zu einem guten Teil auch sich als nicht angekommen gesehen haben, vor dem Hintergrund eben von sehr massiver Anfeindung in vielerlei Hinsicht. Und das ist etwas, was wir im Kontext von Migration immer wieder beobachten, dass eben tatsächlich auch ganz jenseits von Fragen großer Politik gewissermaßen eben in sehr erheblichem Maße in der Gesellschaft Widerstände sich exponiert haben, die nicht ganz einfach zu erklären sind, die aber in höchstem Maße belangvoll waren für die Frage, inwieweit Menschen ankommen konnten und inwieweit sie in der Lage waren, das Leben zu führen, das sie sich vorgestellt haben. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, der für uns in sehr, sehr erheblichem Maße dann auch so etwas wie Migrationsforschung mit sich bringt, die Auseinandersetzung mit der Frage, nicht nur, warum Menschen unterwegs sind, welche Gründe am Ende dazu geführt haben, dass sich Menschen bewegen oder eben auch nicht bewegen können, sondern eben auch die Frage, warum kommt es immer wieder ganz explizit zu Konstellationen, in denen Menschen, die eine solche Migration absolviert haben, abgelehnt werden. Nicht immer, aber sehr häufig. Und da stellt sich natürlich sofort auch die Frage, warum in manchen Fällen nicht und in manchen Fällen schon. Inwieweit wird auch hier wieder, ich kann mich selbst zitieren, das ist immer sehr bequem, inwieweit wird in solchen Zusammenhängen zum Teil Nähe hergestellt, zum Teil Distanz hergestellt. Und da kann man wunderbare Beispiele finden. Also wenn Sie die bundesdeutsche Asylgeschichte, um sie nochmal zu bemühen, in den Blick nehmen, dann sehen Sie, um 1980 herum gibt es ganz massive Widerstände in der bundesdeutschen Bevölkerung gegen angeblich zu hohe Asylzuwanderung. Zunehmend stärker wird kritisch gesehen die Zuwanderung von Asylsuchenden aus Polen, aus der Türkei vor dem Hintergrund des Militärputsches, aus dem Iran vor dem Hintergrund der sogenannten Islamischen Revolution. Und diese Konstellation der Ablehnung, der Schließung, auf die dann sehr schnell auch politische Maßnahmen folgen, ist ein Spiegelbild der Auseinandersetzung der bundesdeutschen Gesellschaft mit dem Thema Flucht. Gleichzeitig haben sie die Konstellation, dass die bundesdeutsche Gesellschaft in höchstem Maße Aufnahmebereitschaft zeigt, Spendenbereitschaft zeigt, Hilfsbereitschaft zeigt gegenüber vietnamesischen sogenannten Boat People. Da zeigt sich die bundesdeutsche Gesellschaft schizophren. Sie sagt, also um es zu überzeichnen, Menschen aus Polen haben kein Recht, in die Bundesrepublik zu kommen und Asyl zu erhalten. Menschen aus Vietnam, die stehen uns sehr nahe. Und sie sind in jedem Fall in höchstem Maße unterstützungsbedürftig und sollen diese Unterstützung auch bekommen. Und schon ist alles durcheinander gewirbelt, weil wir natürlich sofort mit der Frage umgehen könnten, das eine sind doch Menschen aus Europa, das andere sind Menschen aus einer ganz anderen Weltgegend. Wir können sofort natürlich mit Perspektiven des Rassismus gewissermaßen kommen. Und dann sehen wir sehr schnell, das funktioniert auch nicht immer, sondern wir müssen uns wirklich explizit, je spezifisch für die einzelnen Bewegungen mit der Frage auseinandersetzen, warum wird in dem einen Fall in solchen gesellschaftlichen Diskussionen so etwas wie Nähe hergestellt und Unterstützungsbereitschaft signalisiert und gegeben und in dem anderen Fall nicht. Und da, wie gesagt, ist es nicht einfach, ganz schnell Erklärungen herbeizuführen.
Hans, willst du noch mal reagieren?
Also Sie haben recht, bei den, da habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt, bei den sogenannten Ruhrpolen. Ich weiß nicht, ob das alles preußische Staatsbürger waren. Ich habe da auch andere Quellen gelesen, dass die aber am Anfang stark angefeindet wurden, vor allem auch aus religiösen Gründen. Das stimmt, das hatte ich einfach nicht bedacht. Und auch bei den Migrationsbewegungen, den Flüchtlingsbewegungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich bin nun auch in Niedersachsen aufgewachsen und Niedersachsen war neben Schleswig-Holstein, war ja eine der großen Regionen, wo Flüchtlinge dann sich niedergelassen haben oder angesiedelt wurden. Ich habe also selbst im familiären Umkreis, dann gab es kleine Dörfer, wo es dann Siedlungen gab, jenseits der Tatsache, dass manchmal einfach Flüchtlinge in Bauernhöfe mit reingesetzt wurden und dann auf einmal die Familie sozusagen ihre Wohnung teilen musste, was denen auch nicht gefallen hat. Aber es gab dann schon Siedlungspolitik, wo einfach an eine bestehende kleine dörfliche Struktur eine Siedlung für Flüchtlinge rangeklatscht wurde. Und das war dann sozusagen ein Fremdkörper, der über mindestens 2 Jahrzehnte gehalten hat. Und da, also das stimmt. Und dass es dann später doch zu Integration kam, das hatte dann teilweise zu tun mit Arbeitsverhältnissen. Dann gab es Beziehungen, dann haben Menschen sich ineinander verliebt und geheiratet. Und wenn dann gemeinsame Enkelkinder da sind, dann ist vielleicht diese Feindschaft auch nicht mehr so da. Und man kann, glaube ich, daraus auch Schlüsse ziehen. Wir haben das jetzt in den vergangenen Wochen, gab es Berichte vor allem auch aus Mecklenburg-Vorpommern, wo Flüchtlingseinrichtungen auf einmal an kleinste Dörfer wurden Flüchtlingseinrichtungen gebaut, die so groß waren wie die halbe Dorfbevölkerung. Und dass das auf der Mikroebene ein sozialer Explosionsherd war oder geworden ist, das war sozusagen mit Ansage. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum wird so etwas nicht rechtzeitig vorher erkannt? Und was wäre zu tun, um das Entstehen solcher Explosionsherde dann auf Gas?
Und da war er weg. Vielleicht reagieren Sie schon mal, Herr Altmaier. Eventuell kommt er nochmal zurück.
Ja, sehr gern. Ja, also wir sehen solche Phänomene, also dieses zuletzt genannte Phänomen, dass bestimmte Einrichtungen dann angefeindet werden, immer wieder, aber keineswegs immer, was zu einem guten Teil auch damit zu tun hat, dass in solchen Fällen, in denen es zu solchen Anfeindungen kommt, mangelnde Kommunikation eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Also wir sehen, wenn dann die lokale Bevölkerung überhaupt nicht mitgenommen wird, Entscheidungen fallen, die dazu führen, dass innerhalb kürzer Zeit Einrichtungen aufgebaut werden oder bestehende Einrichtungen mit Menschen gefüllt werden aus dem Kontext von Asyl, dass es dann zu solchen Auseinandersetzungen kommt. Und ich glaube, zu einem guten Teil geht es in diesem Zusammenhang wirklich darum, sehr frühzeitig darüber aufzuklären, was an Maßnahmen auf den Weg gebracht werden soll, sehr frühzeitig darüber aufzuklären, in welcher Form das alles geschehen soll. Und wir kennen eben viele Beispiele, in denen dann am Ende so eine Unterbringung auch gut geklappt hat.
Ich würde vielleicht so langsam den Blick auf die Zeit richtend nochmal die Lösungsperspektive so ein bisschen in den Fokus rücken. Ich habe nur eine ganz kleine Ergänzung, weil Sie ja vorhin so versucht haben, immer auf kleine und einzelne Beweggründe und so hinzuweisen und darauf verwiesen haben, dass ja auch die Migration, über die wir primär gesprochen haben, also die von außen quasi innerhalb der Europäischen Union, zahlenmäßig nicht die entscheidendste ist. Trotzdem hat man ja so das latente Gefühl, und wir haben in diesem Rahmen über Ukraine, den Vergleich haben Sie selber genannt, ja auch schon mal gesprochen vor 5 Monaten, 4 Monaten, unter anderem auch mit dem Völkerrechtler Daniel Thiem. Und der hat da ganz stark die These vertreten, dass das alles ja auch so völkerrechtlich völlig in Ordnung sei. Und wir haben versucht, so ein bisschen gegenzuhalten. Naja, das ist alles ja trotzdem irgendwie ziemlich stark rassistisch. Und dieser Rassismus zeigt sich ja auch irgendwie alleine darin, dass die EU mit Frontex eine Grenzagentur sich hochzüchtet, möchte man fast sagen, die militärartig dargestellt ist. Man denkt an die Berichte über illegale Pushbacks. Also deshalb nochmal ganz konkret die Frage, bevor ich dann zu Lösungsvarianten so langsam kommen möchte, zum Abschluss, ist diese EU-Migrationspolitik, und wir reden ganz konkret jetzt von der an den Grenzen, auch den Asylkompromiss, den Sie heute angesprochen haben, ist die rassistisch?
Also sie hat selbstredend auch rassistische Muster, ja. Ob sie grundsätzlich rassistisch ist, ich wäre ein Stück weit skeptisch, weil, wie gesagt, wir ja durchaus immer wieder Phänomene ausmachen können, in denen dann plötzlich offensichtlich in Hinsicht auf die Aufnahme spezifische rassistische Vorstellungen keine große Rolle spielen. Und weil Sie Frontex erwähnt haben, ja, Frontex hat eine gewisse Bedeutung in diesem Zusammenhang. Frontex wird immer bedeutsamer. Aber ich würde jetzt keineswegs in diesem Zusammenhang davon sprechen, dass man gewissermaßen die nationalen Grenzpolizeien ganz außen vor lassen sollte und sie gar nicht mit berücksichtigen müsste. Im Moment, auch weiterhin, ist die Perspektive, solche Maßnahmen, auch solche Pushback-Maßnahmen, über die Sie gesprochen haben, gehen zu einem sehr guten Teil, zu einem überwiegenden Teil von den jeweiligen nationalen Grenzpolizeien aus. Ob Sie jetzt an Griechenland denken oder an Malta denken oder an Italien denken, Frontex ist ein Element in diesem Zusammenhang, aber keineswegs dann am Ende das Entscheidende.
Gleichwohl lässt sich ja nicht bestreiten, dass da irgendwas ziemlich künstlich hochmilitarisiert wird, oder? Also mit den eigenen Uniformen, die sehr militärisch aussehen, mit den entsprechenden Fahrzeugen. Also es hat nicht den Anschein, als wenn da irgendwie die netten Menschenretter über das Mittelmeer fahren würden, sondern es ist ganz bewusst eine, so stellen sich ja in eigenen YouTube-Videos auch dar, Agentur, die Grenzsicherung betreibt. Und der Begriff, der Fokus liegt auf Sicherung und nicht auf Grenze unbedingt.
Das ist eine Grenzpolizei.
Ja, sicher. Ja, richtig. Aber sie hätte ja auch humanitäre Aufgaben zu übernehmen. Und man hat bei einigen Berichten, die man dazu findet, und sicherlich mag sein, dass es da auch ganz viele Beispiele gibt, wo es positive Beispiele, ganz viele Beispiele gibt bei positiven Beispielen, sehr gut, sehr viele Ideen, wo man positive Beispiele sieht. Unbestreitbar, dass ja da auch Sachen ablaufen, die nicht menschenrechtskonform sind. Und dieses Anfangsbild EU als Festung auch nach außen durch unter anderem Frontex getragen wird.
Ja, ja, klar, sicher. Es ist eine Grenzpolizei. Also von daher, das ist die Aufgabe einer Grenzpolizei, einer nationalen wie auch einer solchen EU-Grenzpolizei in diesem Zusammenhang zu wirken. Aber ganz explizit sowohl die nationalen, weil sie ganz konkret nach Frontex fragten und mir der Eindruck in diesem Zusammenhang aufkam, die Frontex sei hier gewissermaßen eine Ausnahme im Blick auf auch explizit Gewaltaktionen, Gewaltaktivitäten. Nee, das sind die nationalen Grenzpolizeien, genauso wie es Frontex am Ende auch ist.
Dann lasst uns vielleicht zum Schluss, letzte Frage, den Blick Richtung Lösungsvarianten werfen. Denn wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass natürlich nicht immer alles ganz optimal verläuft. Sie haben auch sehr viel darauf verwiesen, dass es gesellschaftliche Hintergründe gibt, die natürlich auch ursächlich dafür sind und sich in der aktuellen Politik diskursiv ja auch widerspiegeln. Trotzdem, in einer idealen Welt würde man sich, zumindest aus meiner Perspektive, und ich glaube, ich spreche für die Mehrheit in der Aufnahme, deutlich eine menschenfreundlichere, humanitäre Politik wünschen, die nicht Grenzen schließt und nicht so ein merkwürdiges Abkommen schließt, wie es jetzt beschlossen worden ist, was eigentlich, also meines Erachtens, gegen sämtliche Menschenrechte verstößt, die man nur verstoßen kann. Deshalb wäre die Frage so ein bisschen aus meiner Perspektive, sehen Sie da irgendwelche Möglichkeiten für, ja, Anpassungen? Gibt es da überhaupt in der aktuellen politischen Lage mit einem sehr starken Rechtspopulismus in Europa, mit einem relativ formal gesehen schwachen europäischen Parlament, mit einer starken Exekutivlastigkeit, gibt es da überhaupt Varianten, wie sich da irgendwas verändern könnte? Hätten Sie da Hoffnung im Horizont oder glauben Sie, es wird so weiter verfahren in den nächsten Jahren?
Also meine Hoffnung, dass es zu grundlegenden Veränderungen in diesem Kontext kommt, die stärker humanitär geprägte Perspektiven mit sich bringen, ist gering. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Beobachtung eben über viele Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg, das, was wir ausmachen könnten, konnten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, ist eine zunehmende Perspektive, am Ende dazu beizutragen, dass Migrationsbewegungen aus bestimmten Gebieten dieser Welt, insbesondere aus Afrika bzw. aus Asien, gar nicht erst europäische Grenzen erreichen sollten. Und genau das lässt sich auch bei den verschiedensten Perspektiven, die zuletzt diskutiert worden sind, ausmachen. Es geht darum, zu so etwas beizutragen wie einer Immobilisierung. Also Menschen sollen möglichst weit in Westafrika oder in Ostafrika in ihren jeweiligen Herkunftsländern immobilisiert werden, immobil gehalten werden, um nicht in Richtung auf Europa zu kommen. Und ich glaube, das ist eine Politik und eine Perspektive, die sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird. Möglicherweise, wenn diese Politik von Erfolg gekrönt ist, bedeutet das, dass wir deutlich weniger Diskussionen zukünftig über Asyl haben, weil es eben zunehmend schwieriger wird, und das ist in den vergangenen Jahren schon passiert, überhaupt europäische Grenzen zu erreichen. Und das ist in gewisser Weise ja auch ein Ziel in diesem Zusammenhang von Politik, von europäischer Asylpolitik, nämlich genau diese gesellschaftlichen Diskussionen möglichst zu vermeiden, weil sich doch schon herausgestellt hat, dass sie sehr erhebliche innenpolitische Konfliktpotenziale immer wieder in diesem Kontext erzeugt haben, wenn es um das Thema Asyl ging. Und je weniger Menschen am Ende Europa erreichen, weil sie frühzeitig aufgehalten werden, desto weniger Diskussionen gibt es auch und desto weniger Konfliktstoff in diesem Kontext gibt es. Und da sehe ich eben eine Perspektive, die genau auf solche, nennen wir es mal, Lösungen hinausgehen.
Die natürlich wenig humanitär sind, aber das haben Sie ja gerade schon dargestellt. So, HK, möchtest du noch ein Schlusswort finden? Sonst müssen wir langsam zum Schluss kommen.
Achso, ja, ich wollte bloß auch auf die humanitäre Sicht gehen, weil für mich hört sich das so an, als ob Menschen von einer Grenze auf eine andere verlegt werden, und zwar von, anstatt an der europäischen zu sitzen, einfach in ihrem eigenen Land festgehalten werden. Und ich weiß nicht, ob das so ein wirklich gelungener Lösungsvorschlag ist. Also für mich hört sich das halt nicht gelungen, sondern einfach nur weggeschoben an. Und finde ich auf jeden Fall sehr schade.
Wollen Sie nochmal reagieren, Herr Oltmar? Letzter Satz.
Ja, das ist in der Tat ja eine Perspektive, die ganz wesentlich ist. Das ist das klassische deutsche Sprichwort aus dem Auge, aus dem Sinn. Das ist etwas, was ja in hohem Maße, finde ich, in diesem Zusammenhang bedenklich ist. Also je weniger Menschen Europa erreichen oder auch nur meinetwegen die nordafrikanische Küste, desto weniger Debatten gibt es ja auch in der Bundesrepublik. Desto weniger wird auch beispielsweise in Hinsicht auf die politische Lage in afrikanischen Staaten geachtet und so weiter und so fort. Natürlich, das ist eine sehr weitreichende, sind sehr weitreichende Veränderungen in Hinsicht auch auf die Wahrnehmung anderer Weltteile, die sich damit ergeben.
Gut, ich würde sagen, wir schließen es an dieser Stelle. Herr Holtmann, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren und sich der Diskussion gestellt haben. Sie haben gemerkt, es ist sehr stark von den bekannten Topoi getragen worden. Aber danke, dass Sie sich trotzdem die Zeit genommen haben. Wollen Sie noch was sagen?
Sehr gern. Vielen Dank. Ich fand bloß mein Mikro nicht.
Alles gut. Das Problem kennen wir, ja. Und nochmal der Verweis an den Rest. Also ganz klar, wir haben halt nur geschafft anzupieken und ich glaube, es ist wieder deutlich geworden, dass ja die Probleme, die wir schon in der Folge Ukraine benannt hatten, auch hier wieder deutlich geworden sind und unsere Position zum Thema Rassismus und Umgang mit Menschenrechten, ich glaube, auch das ist heute wieder mehr als deutlich geworden. Hans, du kriegst noch den Abschlusssatz und dann müssen wir Herrn Oltmann langsam entlassen, sonst springen wir seine Zeit.
Ja, ich möchte nur darauf hinweisen, dass ein Teil des Prinzips, in dem in Deutschland auch in anderen Staaten Migrationspolitik betrieben wird, finden wir als Struktur im Märchen Aschenputtel schon vor. Da sind die Tauben, die beim Sortieren der Körner helfen. Und das Prinzip ist, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Das heißt, wir picken uns raus. Wen lassen wir rein? Wer ist für uns nützlich? Das sind die Guten, die ins Töpfchen kommen. Und die uns nicht so nützlich sind, ja, die werden eben nicht reingelassen. Schon sehr eigenartig, oder?
So, ich habe Hans mal ganz kurz gemutet, weil sonst hätten wir noch schlechter ihn verstanden. Hans, du warst leider wieder ganz schlecht zu verstehen. Aber wir haben, glaube ich, deinen Aschenputtel-Vergleich verstanden. Danke auch dafür wieder. Du bist einfach der Beste. Ja, noch Verweis nochmal an der Stelle. Wir haben in der Folge Ukraine ja viel darüber gesprochen, über Rassismus und Umgang damit. Ich glaube, das ist heute auch wieder deutlich geworden, dass in der europäischen Migrationspolitik Nachholbedarf ist. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Folge 3 unserer Sommerreihe. Denkt daran, Folge 1 und 2 sind ja bereits erschienen. Folge 1, die sich um die Institutionen gedreht hat, und Folge 2, die den Blick auf die Klimapolitik geworfen hat. Und es folgt quasi noch Folge 4 in 2 Wochen, die den Blick dann auf den Rechtspopulismus wirft. Ins Outro verabschiede ich euch mit einem Blick auf die Frage, wie viel Stasi steckt in der aktuellen EU-Migrationspolitik. Da wird von der Anstalt der Vergleich vorgenommen. Man muss sagen, es ist als Clip nicht ganz optimal, weil man braucht eigentlich das Video dazu. Ich habe es aber verlinkt in den Shownotes, da kann man gerne mal reinschauen und sich vorstellen, was haben die denn da als Vergleich vorgenommen. Ich fand es aber auch ganz passend, weil man dann doch Vergleiche zum Thema Umgang mit Menschen und wie human ist eine Politik doch ziehen kann. Feedbackform kennt ihr und sonst hören wir uns regulär mit der nächsten regulären Folge dann im September wieder. Macht's gut, bis dahin, bleibt politisch und tschüss.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
For us to believe that you can make a difference.
I feel I'm part of something important.
I feel hugely privileged to work here.
Frontex for me is like a family.
Na, also jetzt mal ganz ehrlich, ja, da hatten ihre Bilder da vorhin im Stasi-Raum.
Situation Room.
Oder so. Ja. Ja, die hatten aber deutlich mehr Wumms, muss ich sagen. Ne?
Da haben Sie recht, aber sehen Sie, wir haben versucht, das ein bisschen miteinander zu kombinieren, aber dabei ist was rausgekommen, wo wir alle gesagt haben, ja, schauen Sie sich selber an.
Trying to build Europe. So every day we work together.
The idea is for us to believe that you can make a difference.
I feel I'm part of something important.
I feel hugely privileged to work here.
Frontex for me is like a family.
Ja, also, ich verstehe, dass Sie das nicht so machen.
Ja, ja, so machen wir das auch nicht, wie in diesen Videos da. Das machen wir nicht. Das ist die griechische Küstenwache, kroatische Grenzbeamte. Wir waren da in der Nähe.